Überschrift drüber stehen, die heißt Gottes Gericht über die Nationen. Und das hört sich schon mal sehr, ja, wie soll man sagen, sehr kantig, nicht kuschelig, nicht nett und so ermutigend an. Aber ich werde mir Mühe geben, euch das so zu vermitteln, dass es erbaulich, helfend und gut wird. Und dafür möchte ich jetzt auch beten. Vater im Himmel, wir sind auf dich angewiesen, auf dein Reden. Und so bitten wir dich, dass du mich fähig machst, deine Worte weiterzusagen. Und dass du unsere Herzen, unsere Ohren öffnest für all die wichtigen Dinge, die jeder von uns persönlich braucht. Leite du uns. Amen. Wer in der letzten Woche Nachrichten geschaut hat, musste leider sehen und hören von den schrecklichen Ereignissen in Manchester, von dem Anschlag, der dort sich ereignet hat, und von den vielen Kindern und Jugendlichen, die dort gestorben sind und auch verletzt wurden. In diesen schrecklichen Ereignissen tauchen dann aber auch so Lichtblicke wieder auf. Und die möchte ich euch so weitergeben. Dort gab es einen Mann, den Obdachlosen Stephen Jones, der auch dort war und der, als dieser Anschlag sich ereignete, eben nicht weggerannt ist, sondern der ist zu den Kindern hin und hat sich selber in Sicherheit gebracht, sondern hat sich um die Kinder gekümmert. Und das fanden in Manchester viele Menschen sehr berührend, dass dieser Mann an der Stelle so ganz selbstlos gehandelt hat, weil die meisten sind weggelaufen, weil das ist da irgendwie gefährlich. Aber er ist hingegangen und hat geholfen. Und so gab es so einen Wohltätigkeitsverein, der Geld gesammelt hat und die schenken ihm die Miete für ein halbes Jahr für eine Wohnung und helfen ihm auch Arbeit zu finden. Und ich finde, dass das etwas ist, mich berührt das und das hilft auch, so an das Gute im Menschen zu glauben. Und das entspricht, glaube ich, auch unserem Verständnis von Dankbarkeit, dass so einem Menschen das auch irgendwie zurückgegeben wird, falls man das kann. Und heute in der Predigt wird es eben um gute Taten an hilfsbedürftigen Menschen gehen und wie Jesus das bewertet. Der Bibeltext, der steht in Matthäus 25, das sind die Verse 31 bis 36. Und bevor wir den Text lesen, will ich noch ein paar einleitende Worte sagen. Das ist so ein Textblock, der ist überschrieben mit den Abschiedsreden Jesu. Ich habe im März schon mal über die Abschiedsreden Jesu gesprochen, das Gleichnis von den anvertrauten Talenten. Und hier ist es das Gleichnis von den Schafen und den Ziegen, die dort getrennt werden. Und diese Abschiedsreden sind so, könnte man sagen, so die letzten Themen, die Jesus seinen Jüngern mitgeben will, bevor er dann gekreuzigt wird, stirbt, aufersteht, Himmelfahrt weg ist und die Jünger alleine sind. Und er möchte ihnen so alles Wichtige noch mitgeben, was für sie wichtig ist, wie sie als Jünger leben können. Und das ist im Prinzip ja auch unsere Situation heute. Der Heilige Geist ist da, aber Jesus als leibhaftige Person ist nicht unter uns. Für die Jünger war das damals ganz einschneidende Erfahrung und gravierend. Wir kennen das gar nicht anders. Und die Abschiedsreden Jesu behandeln so vom Inhalt her sein Weggehen, seine Abwesenheit und auch sein Wiederkommen. Und die damit verbundenen Konsequenzen und Themen, die damit verbunden sind. Und Jesus erzählt in diesem Matthäus 25 Kapitel drei Gleichnisse. Das erste Gleichnis ist von den fünf dummen und fünf klugen Brautjungfern, die auf den Bräutigam warten. Da geht es um das Thema, den Heiligen Geist haben und behalten, bis der Bräutigam wiederkommt. Das ist so der Themenbereich. Dann das zweite Gleichnis, da geht es um das Gleichnis vom anvertrauten Geld oder der anvertrauten Talente, um das richtige Wirtschaften im Reich Gottes und auch die Belohnung. Im März hatte ich darüber gepredigt. Und heute geht es um das Gleichnis vom Gericht Jesu über die Menschen dieser Welt, die dort im Bild des Gleichnisses in Schafe und Ziegen unterteilt werden. Und mit diesem Bibeltext wollen wir uns befassen. Das ist ein etwas längerer Text, aber wir können ihn uns gerne mal angucken und ich lese den mal. Matthäus 25, 31 bis 46 nach der neuen Genfer Übersetzung. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen auf der linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr seid verflucht. Geht in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir keine Kleidung gegeben. Ich war krank und war im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden sie auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder ohne Kleidung oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht geholfen? Darauf wird er ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Und so werden sie an den Ort der ewigen Strafe gehen, die Gerechten aber werden ins ewige Leben eingehen. Das ist eine dicke Scheibe Schwarzbrot, dieser Text. Da kann man dran kauen. Und darum will ich das nochmal zusammenfassen und ein bisschen verdichten. Der wiederkommende Jesus wird hier als Menschensohn bezeichnet, der setzt sich auf seinen Thron. Also das ist das, wenn Jesus wiederkommt. Und er versammelt alle Menschen oder Nationen, steht dort, oder Völker vor sich. Der Begriff Nation oder Völker beinhaltet im biblischen Begrifflichkeit immer die Menschen, die nicht zu Gottes Volk gehören. Sei es im Alten Testament und so ist es auch im Neuen Testament. Also es sind Menschen, die dort versammelt werden, die nicht zur Gemeinde, zu Jesus gehören. Und dann teilt er die Menschen in zwei Gruppen, die sich links und rechts von ihm aufstellen. Und jetzt beginnt eigentlich erst das Gleichnis. Das war vorher ja Klartext und jetzt beginnt das Gleichnis. Die rechte Gruppe werden als Schafe bezeichnet und die linke Gruppe sind die Ziegen. Und dazu muss man verstehen, in Israel, was es mit Schafen und Ziegen auf sich hat. Die wurden gerne auf der Weide gemeinsam gehalten. Und zum Abend, wenn es in den Stall ging, wurden die getrennt. Das ist ein Bild, was jeder nachvollziehen kann. Da ist jetzt auch nichts Spezielles irgendwie dran, war für die Hörer eigentlich klar. Im Stall werden sie von Hirten getrennt, auf der Wiese sind sie zusammen. Die Schafe sind für Wolle und Kleidung und die Ziegen in der Regel für Milch. Also man kann sich, das war so eigentlich ganz wichtig, das zu haben, weil damit hat man so eine Grundversorgung gehabt. So, und die Schafe rechts sind die vom Vater Gesegneten und werden als gerecht bezeichnet und bekommen das Reich Gottes. Die Ziegen links werden verflucht und weggeschickt in das ewige Feuer des Teufels und seiner Engel oder Dämonen. Die Frage ist, welches Kriterium führt zur Scheidung oder zum Gericht von Schafen und Ziegen? Und da wird einfach aufgezählt im Text, ich oder Jesus war hungrig, die Schafe gaben ihm zu essen, die Ziegen nicht. Ich, Jesus, war durstig, die Schafe gaben ihm zu trinken, die Ziegen nicht. Ich, Jesus, war ein Fremder, die Schafe haben ihn aufgenommen, die Ziegen nicht. Ich, Jesus, hatte keine Kleidung, die Schafe gaben ihm Kleidung, die Ziegen nicht. Ich, Jesus, war krank, die Schafe kümmerten sich um ihn, die Ziegen nicht. Ich, Jesus, war im Gefängnis, die Schafe besuchten ihn, die Ziegen nicht. Also das ist so das Kriterium, was so nach links und nach rechts führte. Schafe und Ziegen wussten übrigens beide nicht, dass sie Jesus geholfen haben oder es auch versäumt haben zu helfen. Beide Gruppen sind völlig ahnungslos bezüglich des Gerichtskriteriums. Sie haben beide Jesus nicht erkannt und gekannt. Jesus erklärt nun, wie er den Schafen und Ziegen begegnet ist. Jesus nennt hier seine Brüder, mit denen er sich eins macht. Und das gilt auch dann, wenn die Brüder eben gering geachtet sind. Also gering geachtet heißt, das sind Menschen, die nicht attraktiv irgendwie sind, die man nicht wertschätzt und die so abseits sind. Auch die gehören mit zu Jesus, mit denen er sich identifiziert. Also seine Brüder oder auch gering geachtete Brüder, die nach menschlichen Maßstäben eher am Rand sind. Und Jesus nimmt das eben sehr persönlich. Er bezieht das auf sich. Also die Gerichtsentscheidung ist von dem Verhalten der Schafe und Ziegen bzw. der Menschengruppen gegenüber den Brüdern oder geringen Brüdern begründet. Das sagt das Gleichnis. Und ihr merkt, dass das kein einfacher Text ist, den richtig zu verstehen. Und es ist auch so, dass je nach Blickwinkel des Lesers gravierende Unterschiede in der Auslegung möglich sind. Man kann den Text je nach Motivation sozial, politisch auslegen, jetzt beim Evangelischen Kirchentag, sicherlich einer der häufig zitiertesten Texte, die es dort gibt. Man kann den Text nutzen, um bibelorientierte Menschen zu mehr Spendenfreudigkeit für Bedürftige, Brot für die Welt oder so, zu benutzen. Oder man versucht, die sozialdiakonischen Aufgaben der Kirche damit zu begründen. Es kann aber auch ein Trostwort an die Jünger Jesu sein, die in Verfolgung und Leiden eine unermessliche Würde und Autorität geschenkt bekommen. Und die, finde ich jedenfalls, entscheidende Frage ist nicht, welche Vorliebe ich jetzt mit diesem Text habe, ist, was will Jesus eigentlich seinen Jüngern sagen? Was ist eigentlich sein Thema? Was will der da vermitteln, so als letzten Impuls, den er so mitgeben will? Was will er ihnen vermitteln? Warum erzählt er denen das eigentlich sowas? Wenn er richtet, was müssen die Jünger das wissen? Was will Jesus den Jüngern sagen? Bei der Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich daran erinnert, wie mein Leben mit Jesus angefangen hat. Und das ist jetzt schon 36 Jahre her. Ich war in Kenia auf einer Studienreise und in der Gruppe, mit der ich dort war, habe ich irgendwann öffentlich gebetet, Jesus, ich will mit dir leben, du sollst mein Herr sein. Das Gebet war für alle zu hören, das war öffentlich und die Reaktionen der Hörer waren meistens sehr erfreut. Die fanden das irgendwie gut. Mein Freund, der nicht gläubig war und ist, der war dabei, der meinte, geht es dir noch gut oder stimmt was nicht? War etwas irritiert, fand das merkwürdig. Und wenn ich dann später so im Alltag mein Glauben an Jesus bekannt habe, sei es an der Arbeitsstelle oder im Freundeskreis, dann entstand einerseits Interesse an Jesus, aber auch Ablehnung. Aber was nicht passierte, ist, dass ich irgendwie verfolgt wurde wegen meines Glaubens an Jesus. Ich bin nicht ausgegrenzt worden, ich wurde nicht mit Folter und Tod bedroht. Manche haben mich als Spinner betrachtet. Das ist nicht angenehm, aber war für mich zu ertragen, da ich Jesus kannte. Und das war einfach super. Mir war dabei aber nicht klar, dass es ein ganz besonderes Vorrecht ist, nicht verfolgt zu werden. Ist es eher normal, wegen Jesus verfolgt zu werden? Und darauf deuten viele Aussagen des Neuen Testamentes hin. Die Kirchengeschichte hat das leider denn auch bestätigt, bis in die heutige Zeit. Können wir mal den Text 2, Michael, sehen? Jesus selbst hat seine Jünger ausgiebig auf Verfolgung vorbereitet. Matthäus 5, Vers 11. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Das klingt schon irgendwie sehr schräg. Die Jünger sollen glücklich sein, wenn man sie beschimpft, verfolgt, ihnen schlimme Dinge nachsagt. Die sollen das als eine Art, wie soll man sagen, als eine Bestätigung ihres Glaubens annehmen. Das ist schon schräg, finde ich. Aber Matthäus 24, Vers 9 steigert das nochmal. Man wird euch verraten, verfolgen und töten. Um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. Ja, das ist jetzt schon hart. Verraten, verfolgen und töten. Um Jesu Namen. Also anscheinend ist das irgendwie, entstehen Konflikte, wenn man zu Jesus gehört. Und diese zwei Bibeltexte sind nur eine ganz kleine Auswahl von den vielen Texten, die in den Evangelien stehen, wo Jesus seine Jünger auf Verfolgung vorbereitet. Es scheint anscheinend ein wichtiges Thema zu sein und auch eine Normalität, Konflikte zu haben, verfolgt zu werden und mit unterschiedlichen Stärken, sei es nur gesellschaftlich ausgegrenzt zu sein oder sogar mit dem Tode bedroht zu sein. Diese Ankündigung, die Jesus hier macht, sind denn auch nach dem Pfingstereignis in Jerusalem eingetroffen. Als sich dort zu Pfingsten sehr viele Menschen der Gemeinde anschlossen, sich zu Jesus bekehrten und das wirklich ein nicht zu übersehendes öffentliches Ereignis war, das fanden die Mächtigen der damaligen Zeit überhaupt nicht gut und so. Der hohe jüdische Rat tolerierte die vielen Jesus-Anhänger nicht und begann sie zu verfolgen. Am letzten Sonntag berichtete Andreas in seiner Predigt von Paulus, der vom Hohen Rat autorisiert wurde, um die Jesus-Leute in Judäa zu verfolgen. Und der Tod von Stephanus durch eine Steinigung war die Folge. Und als sich der christliche Glaube im römischen Reich verbreitete, ging es den Jesusleuten auch nicht besser. Im Römischen Reich wurden die Jesusanhänger in vielen Verfolgungswellen unter verschiedenen römischen Kaisern hart verfolgt. Man wollte die Jesusanhänger ausrotten. Der römische Kaiser fühlte sich von der Ausbreitung des christlichen Glaubens bedroht, weil den Jesus-Nachfolgern Gott Jesus wichtiger war als die Akzeptanz einer weltlichen Macht. Der Ausbreitung des christlichen Glaubens im Römischen Reich hat das überhaupt keinen Abbruch getan. Im Gegenteil, es ist so, als ob Verfolgung auch die Kraft des Heiligen Geistes in den Jesus-Nachfolgern wachsen lässt und das Reich Gottes trotzdem gebaut wird. Vielleicht hat das etwas mit der momentanen Kraftlosigkeit der westlichen Kirchen zu tun. Der Glaube an Jesus Christus als Erlöser war von den Römern nicht aufzuhalten. Im Jahr 380 wurde der christliche Glaube unter Kaiser Konstantin Staatsreligion. Wer denn denkt, dass es dann mit den Jesus-Nachfolgern besser wurde, der täuscht sich. Die Kirche verfolgte nun selbst, angetan mit weltlicher Macht, andersdenkende und glaubende Menschen. Bis in die nahe Vergangenheit. Mal interessant, vielleicht mal so einen Bezug hier zu Aachen herzustellen. Wer auf dem Marktplatz steht und da vorne dieses Treppenpodest ist und so ungefähr 15 Meter von dem Treppenpodest Richtung Karlsbrunnen geht, findet auf dem Boden zwei Halbsteine, wo ein Pfosten reinpasst. Das ist jetzt zu, aber die Steine liegen da noch. Das war der Ort der Pranger, der bis ins 18. Jahrhundert genutzt wurde. Und dort waren dann zum Beispiel an dem Pranger standen 1724 zwei Jesus-Nachfolger, die Täufer waren, und die hat man da so für alles Volk zur Belustigung vergammeln lassen. Die sind da gestorben. 1724, noch nicht so lange her. Die hatten den Fehler gemacht, Stolberg zu verlassen, weil Stolberg war ein Ort, wo viele Glaubensrichtungen zusammenkamen, wo es auch eine Art von Ökumene gab. In der katholischen Kirche dort konnten dort evangelische, täuferisch gesinnte Christen Gottesdienste zusammen feiern, und Katholiken konnten das Gebäude auch nehmen. Das lag aber, weil die Herren zu Stahlburg, dort Arbeitskräfte für Kupferbergbau und Bleibergbau brauchte. Und deswegen war Stolberg so ein geschützter Ort für viele verschiedene. Aber in Aachen war das halt nicht so. Und so entstand auch eine Wanderbewegung Richtung Neue Welt, USA oder Amerika, weil das für Andersgläubige unter dem Druck weltlicher und kirchlicher Macht hier unangenehm war. Also Verfolgung hat etwas bis hier in unsere Region, bis ins 18. Jahrhundert seine Spuren. Der Glaube an Jesus Christus als Erlöser und Herrn lässt Konflikte entstehen, weil Jesus-Nachfolger zuerst auf Jesus hören und dann auf Menschen. Das irritiert und lässt Menschen gegenüber Jesus-Nachfolgern, Jesus-Jüngern misstrauisch werden. Und gerade weltliche, auch kirchliche Machthaber hat das immer irritiert, weil Jesus-Nachfolger so schlecht zu kontrollieren sind. Und das ist bis heute so geblieben. Ich möchte euch das nur mal ganz kurz zeigen. Christenverfolgung 2017, das ist der Index, der ganz aktuelle. Dort seht ihr Nordkorea auf dem ersten Platz. Dort ist akut lebensgefährlich, an Jesus Christus zu glauben. Also die ganzen roten Stellen, das ist sehr bedrohlich. Das sind die höchsten Verfolgungsbereiche. Ich will euch das nur mal so ganz kurz zeigen, dass das etwas durchaus Aktuelles ist und welches Vorrecht wir umgekehrt hier haben, dass wir Glaubensfreiheit haben. Das ist etwas so Wertvolles, was überhaupt nicht selbstverständlich ist. Die Kirchengeschichte oder die überhaupt historisch betrachtet, ist die Verfolgung eher der Normalfall. Ja, danke. Reicht schon. Wenn ich jetzt diese Frage wäre, wer will heute Morgen Jesus als Herrn und Erlöser annehmen, wäre das, glaube ich, von meiner Einleitung her eine sehr ungeschickte Frage. Ist nachvollziehbar, ne? Wer will Jesus schon annehmen, um dann verfolgt zu werden? Okay, heute Morgen hier im Gottesdienst wäre große Freude, und ich garantiere auch keine Verfolgung. Garantiert. Aber es ist ja für mich schon die Frage, was macht das so interessant, an Jesus Christus zu glauben, dass auch Verfolgung irgendwie in Kauf genommen wird? Das muss doch irgendetwas sein, was da drin steckt, was mehr ist als nur, ach, vorher habe ich A geglaubt, jetzt glaube ich mal B, da geht es mir jetzt schlechter, aber B finde ich irgendwie besser. Also irgendwie, da muss mehr drin sein als nur so eine Ideologie oder irgendetwas, wo man so wechselt. Jesus-Nachfolger haben sich bei all diesen Verfolgungen eben nicht aufhalten lassen, auch wenn sie viele Nachteile erdulden mussten und verfolgt wurden. Und ein Grund dafür ist, dass Jesus den Jüngern eine neue oder seinen Nachfolgern eine neue Identität schenkt. Wer Jesus angenommen hat, ist ein neuer Mensch. Und für den gelten folgende Aussagen. Text 3 bitte. Lukas 10, Vers 16. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Wer aber mich verwirft, verwirft den, der mich gesandt hat. Also da kommt etwas zusammen, nämlich etwas von Gott her in den Jünger hinein, sodass plötzlich der Jünger Jesus repräsentiert, sodass, wenn der redet, ja, er eigentlich Jesus hört und den, der dahinter steht, Gott. Und wer den Jünger ablehnt, der lehnt auch Gott ab. Und mir reicht die Fantasie letztendlich nicht aus, mir vorzustellen, ob man das steigern könnte. Mehr Würde und mehr Vollmacht und Autorität kann einem Menschen nicht zuteil werden, als mit Gott an der Stelle gleichgemacht zu werden, identifiziert zu werden. Mehr geht nicht. Lesen wir einen weiteren Text, Text 4, Matthäus 10, 40 bis 41. Auch direkte Rede Jesu an seine Jünger. Wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Und wer einen von diesen gering geachteten, auch nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, einfach weil er mein Jünger ist, der wird, das versichere ich euch, nicht ohne Lohn bleiben. Und hier finden wir schon diesen gering geachteten, der da vorkommt. Und auch den Lohn, den der Herr schenkt, dass er das sieht. Und dahinter steckt auch, wer Jesu Jünger aufnimmt, nimmt Jesus auf und nimmt Gott auf. Das ist etwas, was unglaublich gewaltig ist und eigentlich unser Vorstellungsvermögen gänzlich übersteigt. Danke, das reicht mit dem Text. Jesus macht seinen Jüngern deutlich, dass er mit ihnen eins ist. Und Jesus schenkt den Jüngern eine neue göttliche Identität. Und das ist nicht nur gutes Zureden, sondern das hat Auswirkungen auf alle Menschen, die mit den Jüngern zu tun haben. Zusammengefasst meint der Text, wer Jesu Jünger aufnimmt, nimmt Jesus auf. Und wer Jünger Jesu Gutes tut, wird seinen Lohn von Gott dafür bekommen. Und diese gewaltige Zusage macht Jesus seinen Jüngern. Und das gilt besonders für die gering geachteten Jünger oder nicht wertgeschätzten Menschen, die am Rande sind, aber Jünger sind. Menschen, die nicht attraktiv sind, werden von Jesus geadelt und wertgeschätzt. Und das, was bei den Menschen gering geachtet ist, ist bei Gott wertgeschätzt. Und das hatte Folgen für die, die Jesus-Nachfolger wurden. Plötzlich fanden die sich in Gemeinden, urchristlichen Gemeinden zusammen, und da waren plötzlich Herren und Sklaven gleich, weil sie alle die gleiche Würde und Autorität von Gott bekommen haben. Das war sensationell. Und egal, ob jemand jetzt menschlich angesehen ist oder menschlich verachtet ist, Jesus schenkt neue Identität, Würde und neues Leben, unabhängig von den menschlichen Rahmenbedingungen. Und das ist etwas, was unglaublich attraktiv ist. Das kann keine andere Religion bieten. Das ist etwas, was Kernsubstanz der Lehre von Jesus und zum Glauben an ihm der Rettung ist. Und das sind auch nicht nur theologische Spekulationen, die hier von Jesus verbreitet werden, sondern das ist etwas, was mit der Kraft des Heiligen Geistes hinterlegt wird. Die Menschen, die Jesus nachfolgen und ihm dienen, werden das bestätigen können. Auch die heute Morgen hier, die wissen, was der Heilige Geist ist, die Jesus nachfolgen. Und die wissen auch, was es bedeutet, diese neue Identität bekommen zu haben. Und die neue Würde, die der Heilige Geist schenkt, dass es mehr ist als ein intellektuelles Gedankengebäude, sondern dass es etwas ist, wie man so sagt, das uns im Herzen sitzt, im Zentrum unserer Persönlichkeit und was auch nicht mehr wegzudiskutieren ist, wo man sogar für leidet, Konflikte und sogar in den Tod geht. Das ist etwas, was die Jesus-Nachfolge so interessant und auch so kraftvoll macht, dass das alles in Kauf genommen wird. Text 5 schauen wir uns an. Da wird hochverdichtet theologisch von Paulus das so zusammengefasst. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Danke Michael. Da ist wirklich etwas Neues passiert. Und die, die sich letzten Sonntag haben hier taufen lassen, werden das bezeugen. Frag die mal, wie ist es dir jetzt nach der Taufe? Was ist bei dir passiert? Sprecht die an und lasst euch von dem erzählen. Und auf dem Hintergrund der verfolgten Brüder erschließt sich dieser Gerichtstext eigentlich. Und ich habe euch versucht, mit hinein in den Hintergrund zu nehmen, was Jesu Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, eigentlich immer gehört haben. Und nicht, was wir, denen es uns gut geht, diesen Bibeltext lesen und zu einer schnellen Annahme kommen, sondern ich versuche euch mit in die Situation zu nehmen, wie die Jünger damals mit Jesus unterwegs waren, was für die wichtig ist, damit wir verstehen können, was Jesus eigentlich sagen will. Jetzt erschließt sich dieser Gerichtstext. Die Menschen teilen sich nach links und rechts auf. Im Bild des Gleichnisses sind rechts die Schafe, die das Reich Gottes erben und gerettet werden, und links die Ziegen, die an den Ort verbannt werden, wo der Teufel mit seinen Dämonen hin muss. Die Gerichtsentscheidung wird mit einem helfenden oder nicht helfenden Verhalten begründet. Es geht um Hilfeleistung gegenüber Menschen, die Jesus als Brüder bezeichnet oder als geringe Brüder Jesu. Und Jesus macht in dem Gleichnis deutlich, dass er sich vollständig mit diesen Brüdern identifiziert. Die Menschen, die geholfen haben oder nicht geholfen haben, wussten nicht. Sie sind völlig ahnungslos, dass sie das mit Jesus zu tun haben. Die hatten keine Ahnung, die kannten Jesus nicht. Und es spitzt sich letztendlich alles auf die Frage zu, wer sind denn nun die geringen Brüder Jesu? Was sind das eigentlich für Menschen, an denen gerichtet wird? Lesen wir Text 6, Markus 3, 35. Wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter, sagt Jesus. Und die Situation ist so, dass Jesus in einer Menschenmenge sitzt und seine leibliche Familie will sich durchdrängeln, um zu Jesus zu kommen. Da ist seine Mutter und seine leiblichen Halbbrüder. Und Jesus dämpft so dieses Engagement seiner leiblichen Familie, indem er sagt, Momentchen, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Vordrängeln gilt nicht. Kein Sonderbonus. Danke für den Text. Wer den Willen Gottes tut, das sind die, die Jesus nachfolgen. Jesus Nachfolger. Und damit erschließt sich das Gleichnis. Jesus will seine Jünger zum Abschied ermutigen. Und er will ihre neue Identität als Jesus-Nachfolger stärken. Er will ihnen sagen, wie wichtig sie in dieser Welt mit ihrer Berufung, mit ihrem Auftrag sind. Die Jünger repräsentieren Jesus und Gott in dieser Welt. Und die ungläubigen Menschen werden an ihrem Verhalten gegenüber den Jüngern gerichtet. Und über Gott kann man sich ärgern. Und das kriegen Jünger, die ihm nachfolgen, zu spüren. Daher die Verfolgung. Da Jesus' Nachfolger häufig bedrängt und verfolgt sind, sollen sie wissen, dass Jesus jede Hilfeleistung gegenüber seinen Jüngern sieht und wertet. Die Jünger müssen wissen, dass die ihnen helfenden Menschen einen Lohn von Gott bekommen, weil Gott das sieht und extremst persönlich nimmt. Die Schafe bekommen das Reich Gottes. Ihr Lohn ist die Errettung. Denn indem sie Jesu Brüder aufnehmen, nehmen sie auch Jesus auf. Und das mag uns befremdlich erscheinen, weil wir nur eine klare, sehr feste Vorstellung haben, wie man denn so mit Bekehrung und Lebensübergabe so Christ werden kann. Aber an der Stelle lässt sich Gott auch und Jesus nicht in die Karten gucken. In seiner Souveränität sagt er, wer die aufnimmt, nimmt mich auf. Und es gibt eben halt Schafe, die werden errettet. Und das können wir Jesus nicht verbieten. Auch wenn wir das gerne wollten. Ihr Lohn ist die Errettung. Und das entscheidet Jesus alleine. Wir wissen das nicht und wir können das nicht beurteilen, nicht entscheiden. Richten ist überhaupt nicht unser Thema, es ist strikt verboten. Dass die Jünger müssen das wissen. Und Jesus erklärt das seinen Jüngern, um sie aufzubauen und das neue Leben in ihnen zu festigen und ihnen auch ein Verständnis für kommende Verfolgungen zu geben. Soweit der Text. Ich möchte aber noch ein paar Grenzen aufzeigen, was der Text nicht sagt. Dieser Bibeltext ist nicht dazu geeignet, sozialdiakonisches Handeln der Kirche zu begründen. Ich sage nicht, dass sozialdiakonisches Handeln falsch ist. Das begründet sich in der Gebot der Nächstenliebe. Und wer der Nächste ist, den wir zu lieben haben, das erklärt Jesus am Gleichnis des barmherzigen Samariters. Da können wir unsere sozialdiakonischen Aufgaben begründen. Mit diesem Text hier ist das eigentlich nicht möglich. Dieser Text macht auch deutlich, dass Jesus den Menschen durch seine Jünger oder Brüder begegnet, die wegen Verfolgung oft leidend und hilfsbedürftig sind. Die Vorstellung, dass Jesus uns so ganz allgemein in leidenden, bedürftigen Menschen begegnet, ist biblisch nicht zu belegen. Das Neue Testament gibt keinen Bibeltext, der dazu geeignet wäre. Und aus meiner Sicht könnte man das so als christliche Sozialromantik sehen. Ein weiterer Punkt, wo unsere Grenzen sind, ist das Richten und Entscheiden, wer gerettet ist, das macht nur Jesus der Richter, nicht wir. Wann ein Mensch durch Hilfeleistungen an Jesu Jünger gerettet wird, entscheidet nur Jesus. Wir haben überhaupt keine Ahnung, da sollten wir auch beim bleiben. Wir sollten nicht spekulieren. Wir dürfen und können und sollen das nicht entscheiden. Das macht der wiederkommende Herr Jesus Christus. Und entlasten möchte ich auch noch, indem ich eine Grenze ziehe, die diesen Text als treue Bibelleser oft gelesen haben und sich dann so spontan, so wie es mir gegangen ist, versucht haben einzusortieren. Bin ich jetzt so eine Ziege oder bin ich jetzt ein Schaf? Reicht das, was ich Gutes getan habe, oder bin ich bedroht von Verdammnis oder bin ich jetzt doch gerettet? Und ihr merkt, darin steckt einfach nur Werkgerechtigkeit und Leistung. Und das gesamte Neue Testament spricht von der Gnade Gottes, die wir geschenkt bekommen, Errettung, und nicht von Leistung. Also, wenn du an der Stelle ungute Gefühle entwickelt hast, dann sei gewiss, du bist weder Schaf noch Ziege, sondern du bist ein Mensch, den Jesus Christus erlöst hat. Es gibt aber einen einfachen Weg, gerettet zu werden. Nicht, indem man Jesu Nachfolgern, Jesu Jüngern besonders dienlich ist, sondern indem man selber Jesus Nachfolger wird. Und Jesus möchte das sich selber schenken an Menschen, die diese neue Identität in Jesus Christus haben wollen. Und das ist heute genauso attraktiv wie damals vor 2000 Jahren. Und wenn du dich nach diesem neuen Leben sehnst, dann werde ein Jesus-Nachfolger. Und das kann heute Morgen sein. Heute Morgen kann dein Start sein. Wir haben nach der Predigt die Lobpreiszeit unter den Segnungsteams. Wenn du sagst, ich möchte eigentlich Jesus-Nachfolger werden, ich möchte das spüren, dieses neue Leben, dann geh hin und zu diesen Segnungsteams, gib Jesus dein altes Leben, empfange neues Leben, lass für dich beten und ich garantiere dir, es gibt hier nur Freude und keine Verfolgung. Ich habe heute viel von Jesus-Nachfolgern gesprochen. Wenn es heute Morgen hier Menschen gibt, die in der Jesus-Nachfolge müde geworden sind, was durchaus sein kann, dann kann sich das wieder ändern. Es ist nicht Jesu Interesse, dass du müde wirst. Jesus will seine Jünger aufbauen und stärken. Das will er auch bei dir machen. Und darum die Einladung, gehe auch zu einem Segensteam und lass für dich beten. Bekenne die Dinge, die dich müde machen und empfange neu den Heiligen Geist, der dich aufrichtet, motiviert und neue Kraft gibt. So, und damit nicht alle gucken, wer nachher zu den Segensteam geht, ihr dürft natürlich auch, wenn ihr einfach eine Fürbitte haben wollt, wenn es euch nicht gut geht und wenn irgendwas ist, ihr dürft euch gerne einen Segen holen dort. Aber die, die an der Stelle Jesus Nachfolger werden wollen oder die Müdigkeit hinter sich lassen wollen, die sind auch herzlich eingeladen. Amen.